Ich habe schon gesagt, ich werde es nicht in voller Länge mit euch bearbeiten. Dafür hat uns diese Wahlgeschichte ein bisschen zu viel Zeit gekostet. Das, was ich mit euch anschauen möchte, ist, was machen eigentlich Banken? Wie arbeiten die? Und dann mit welchen Werkzeugen, die Geldschöpfung müssen wir uns anschauen, der Geschäftsbanken, und mit welchen Werkzeugen arbeitet die Zentralbank? Ja, den Bereich hier Refinanzierungskosten, Eigenkapital und Risikomanagement, das lassen wir draußen zunächst einmal und werden uns das allenfalls anschauen, wenn wir hinten raus feststellen, wir haben noch massenhaft Zeit. Womit wir uns jetzt beschäftigen wollen, ist, wie glaubt eigentlich die Zentralbank arbeiten zu können, zu müssen, um Inflation und Deflation ausweichen zu können. Dazu müssen wir ein bisschen wissen, wie Geschäftsbanken funktionieren, damit wir auch wissen, an welchen Stellen kann die Zentralbank darauf einwirken. Und da haben wir die verschiedenen Typen von Banken. Einmal die Zentralbanken, das ist also in unserem Fall die EZB, und auf der anderen Seite eben die Geschäftsbanken. Das sind die, bei denen wir oder unsere Unternehmen ein Konto unterhalten. Bei den Zentralbanken selber ein Konto zu unterhalten, ist im Moment nur möglich für staatliche Einheiten und da auch nicht für jedermann, sondern eigentlich nur für den Zentralstaat und vielleicht noch die Bundesstaaten, aber nicht für die Gemeinde Hinterhugel-Hapfing zum Beispiel oder die Stadt München. Die Geschäftsbanken wickeln also das Geschäft ab mit den privaten Kunden, mit den Nichtbanken, mit den Unternehmen und den privaten Haushalten und auch den Teilen des Staates, die nicht Bank sind, die also nicht zur Zentralregierung gehören. Die Zentralbanken sind dazu da, dass sie Aufsicht führen über die Geschäftsbanken, dass sie das gesetzliche Zahlungsmittel ausgeben und in geringem Umfang sind sie Bank des Staates. Die Geschäftsbanken, wie gehen die denn vor? Die sind eigentlich Makler. Ja, eine Bank ist eigentlich ein Makler. Das heißt, sie vermitteln etwas, das ihnen nicht selber gehört und dafür kassieren sie eine Provision. Das ist vom Grundsatz her, wie so eine Bank funktioniert. Sie haben auf der einen Seite Geld, das sie einkaufen auf dem Markt, das nennt man dann die Einlagen. Dazu gehört zum Beispiel auch das Guthaben auf euren Girokonten. Und auf der anderen Seite benutzen Sie dieses Geld, das Sie da erhalten haben, um Kredite zu vergeben. Und die Geschäftsbanken können also nur dann Geld ausleihen, wenn sie vorher welches eingesammelt haben. Und die Geschäftsbanken können nur dann Zinsen zahlen, wenn sie selber mehr als die gezahlten Zinsen verdienen, indem sie das als Kredit wieder ausgereicht haben, dieses Geld. Der Unterschied zwischen Geschäftsbanken und Zentralbanken ist, die Geschäftsbank kann nur Geld ausleihen, das sie vorher eingesammelt hat. Die Zentralbank, die kann Kredit aus dem Nichts heraus vergeben. Die kann einfach sagen, ich überweise jetzt eine Milliarde, die vorher gar nicht da war. Das ist das, was Zentralbanken machen können, was Geschäftsbanken nicht machen können. Die Geschäftsbanken, da gibt es von Land zu Land ein bisschen unterschiedliche Praxis, wie die arbeiten. Das, was wir bei uns kennen, das sind die sogenannten Universalbanken. Das heißt, eine Bank macht jedes Geschäft. Du gehst rein bei der Sparkasse, da kannst du Aktien kaufen, einen Kredit aufnehmen, dich beraten lassen, wegen einer Restrukturierung deiner Unternehmensfinanzen und so weiter und so fort. Die rufen dann vielleicht in der Zentrale an und sagen, da hat man jemanden, der noch mehr davon versteht, aber grundsätzlich muss man nicht dieses Bankhaus verlassen. In anderen Ländern gibt es sogenanntes Trennbankensystem, bei dem die Banken aufgeteilt sind, in welche die beraten bei der Geldanlage. Die nennen sich dann Investmentbanks. Und solche Banken, die einem helfen bei Zahlungsverkehr, Kredit und so weiter, die nennen sich dann Commercial Banks. Das war ganz strikt lange Jahrzehnte in den USA, diese Aufteilung, aber auch dort verschwimmen die Konturen mehr in Richtung eines Universalbankensystems. Und wir können eigentlich so als Pi mal Daumen sagen, dass wir mit einem etwas Zurückhängen der USA im Großen und Ganzen in den westlichen Industriestaaten überall so Universalbankensysteme haben. Ich glaube, Japan hängt auch noch ein bisschen zurück, aber grundsätzlich meistens Universalbankensystem. So, wie funktioniert das jetzt bei so einer Kreditbank? Die Geschäftsbank sitzt hier in der Mitte von einem Spinnennetz und sie muss sich auf der einen Seite Geld besorgen. Das sind zum Beispiel dann die Kundenguthaben, also wenn ihr da ein Girokonto habt mit Guthaben, dann sind es Gelder, die die Geschäftsbank verwalten kann. Dann kann die Geschäftsbank Schuldverschreibungen ausgeben. Kriegt dafür Geld. Haben wir ja behandelt gehabt im letzten Kapitel. Dann kann sich eine Geschäftsbank von einer anderen Geschäftsbank Geld leihen. Bei uns ist ein Klassiker, dass die Genossenschaftsbanken, also Raiffeisen Volksbanken auf der einen Seite und die Sparkassen auf der anderen Seite, dass die eigentlich typischerweise mehr Geld von den Leuten ins Haus getragen kriegen, als Spareinlagen und Guthaben auf Girokonten und so weiter und so fort, als sie an Krediten wieder rausgeben können. Und wenn das so ist, dass die praktisch zu viel Geld im Haus haben, an dem sie nichts verdienen, dann verleihen die dieses überschüssige Geld weiter an andere Banken. Zunächst mal an andere Genossenschaftsbanken oder Sparkassen, die Geld brauchen vielleicht. Und wenn das auch noch nicht reicht, dann auch an die Commerzbank oder an die Deutsche Bank und so weiter, weil diese sogenannten Großbanken, die haben traditionell zu wenig Geld, das ihnen die Kunden reintragen, im Verhältnis zu dem, was sie an Krediten rausgeben. Also man sieht schon, für die Bank ist es immer wichtig, hier ein gewisses Gleichgewicht zu halten zwischen dem, was ich an Krediten vergebe auf der einen Seite und dem, was mir die Leute ins Haus tragen an Geld auf der anderen Seite. Und manchmal kann ich dieses Gleichgewicht nicht aufrechterhalten durch die bisher schon erwähnten drei Sachen, also Kontoguthaben, Schuldverschreibungsbegebung und Kredite von anderen Geschäftsbanken, da brauche ich noch weitere Quellen. Und die nächste weitere Quelle sind Kredite von der Zentralbank an die Geschäftsbank. Solche Kredite gibt es im Moment sehr reichlich. Die Europäische Zentralbank vergibt sehr, sehr viel Kredit an die Geschäftsbanken. Es gibt aber andere Zeiten, in denen ist es ziemlich wenig, was da an Kredit vergeben wird. Ja, und eins sollte man nicht vergessen, wie bei jedem anderen Unternehmen auch, das gesund wirtschaften will, braucht auch eine Geschäftsbank Eigenkapital. Und im Gegensatz zu zahlreichen anderen Unternehmen gibt es hier Vorschriften des Gesetzgebers, wie viel eine Geschäftsbank mindestens an Eigenkapital haben muss. Das ist dann abhängig von dem Volumen und der Art der Geschäfte, die diese Geschäftsbank macht, wie viel Prozent dieses Volumens sie als Eigenkapital haben muss. Ja, und wofür verwendet man dann als Geschäftsbank dieses ganze Geld? Man kann erst einmal Bargeld von der Zentralbank kaufen und es zum Beispiel in die Geldautomaten stopfen oder in die Kassentresore. Dann kann man Kredite an die privaten Haushalte oder auch an die Unternehmen geben. Man kann auch von den Unternehmen Schuldverschreibungen ankaufen. Genauso können Geschäftsbanken Kredite an staatliche Organisationen geben. Also zum Beispiel die Gemeinde Hinterhugel-Hapfing, die bekommt öfter mal einen Kredit von der Sparkasse. Aber sie kann sich natürlich auch bei der Commerzbank oder bei der Deutschen Bank holen. Sparkasse meistens deshalb, weil die gerne mal aufgrund dessen, dass so viele Leute ihr das Geld da lassen, das billiger einkaufen kann als die Commerzbank oder die Deutsche Bank und deswegen auch billiger weitergeben kann an die Gemeinde. ST heißt hier übrigens Staat, ja, nicht Sankt-Ausgeber, sondern Staat als Ausgeber. GB Geschäftsbank, ZB Zentralbank, U Unternehmen, SV Schuldverschreibung. Sollte idealerweise irgendwo vorher schon mal erläutert sein, die Abkürzungen. Ja, also die Bank vergibt Kredite an die privaten Haushalte, an die Unternehmen und gegebenenfalls auch an staatliche Organisationen. Und wenn sie denn zu viele Einlagen hat, dann kann sie auch Kredite vergeben an andere Geschäftsbanken. Wenn sie dann immer noch Geld hat, dann kann sie dieses Geld auch anlegen bei der Zentralbank. Das ist aber im Moment seitens der Zentralbank nicht gewollt. Die will nicht, dass die Geschäftsbanken bei ihr Geld anlegen. Deswegen sagt die Zentralbank, wenn du das machst, dann bestrafe ich dich, indem ich von dir Geld verlange. Ja, normalerweise würde man ja sagen, wenn ich jemandem Geld anvertraue, dann muss der mir was zahlen. Hier ist es jetzt aber umgekehrt. Die Zentralbank sagt, wenn du mir Geld gibst, das ich gar nicht haben will, dann musst du mir was zahlen. Das ist dieser berühmte Negativzins. Den habt ihr bestimmt schon mal gehört, diese minus 0,5%. Das ist dann, wenn also eine Geschäftsbank Geld, das sie zu viel hat, bei der Zentralbank platziert, dann muss die Geschäftsbank der Zentralbank 0,5% Zins pro Jahr zahlen darauf. Also, wie gesagt, das ist wie ein Makler, ja, genauso wie ein Häusermakler schaut, dass er Leute findet, die die Wohnungen verkaufen oder vermieten wollen und dann Leute sucht, die sie kaufen oder mieten wollen. Genauso besorgt eine Bank Geld und schaut, dass sie das dann ertragbringend weiterreicht. Das ist die Idee dahinter. Nicht immer kriegt die Bank das Geld einfach so geliehen. Manchmal muss die Bank eine Sicherheit geben, weil man sagt, wenn dir Bank was passiert, weil du blödes Geschäftsgebaren hast, dann kann es ja sein, dass du mir das Geld nicht zurückzahlen kannst, weil du pleite bist. Dann will ich eine Sicherheit, die kann ich dann verkaufen und hoffen, dass ich mein Geld auf die Art und Weise wiederkriege. Das ist hier bei den Krediten an die Zentralbank relativ häufig der Fall, dass die Zentralbank dafür eine solche Sicherheit will. Bei den Krediten von anderen Geschäftsbanken ist es nicht so häufig, die vergeben das öfter auch mal ohne eine solche Sicherheit.
Da habe ich eine Frage dazu.
Ja?
Mehr Sicherheit wie das eigene Geld können wir gar nicht geben.
Aufpassen, dass man die Seiten nicht verwechselt. Wir sind jetzt auf der roten Seite. Ja. Also nehmen wir mal was, die Sparkasse in Ravensburg. Ja, die Sparkasse in Ravensburg besorgt sich Geld. weil die Tamara sagt, ich will für 500 Millionen einen Freizeitpark vor den Toren Ravensburg aufbauen, den mir die Sparkasse finanzieren soll. Und dann sagen sie eben, wir haben nicht so viel Geld, das müssen wir uns erst besorgen. Jetzt klopft die Sparkasse Ravensburg an bei einer anderen Geschäftsbank, also meinetwegen bei der Sparkasse Hamburg. Die Sparkasse Hamburg sagt, ja, du kannst von mir 100 Millionen haben, aber ich will von dir eine Sicherheit. Und dann sagt die Sparkasse Ravensburg, okay, wir haben da zum Beispiel, was weiß ich, von der Stadt Ravensburg irgendwelche Anleihen angekauft, die können wir dir als Sicherheit zahlen. Dann bist du also sozusagen in der Hinsicht gut gestellt, dass nicht wir, die Sparkasse, dir Geld schulden, sondern wenn wir pleite gehen, dann schuldet dir die Stadt Ravensburg Geld. Das wäre dann so ein Pfand. Ja, wenn die Sparkasse Ravensburg all ihren Verpflichtungen nachkommt, dann wird das Pfand zurückgegeben von der Sparkasse Hamburg und dafür hat die Sparkasse in Ravensburg den Kredit zurückgegeben. Und ähnlich kann es auch funktionieren mit der Zentralbank. Frage ausreichend beantwortet?
Ja, ich habe es verstanden.
So. Die Qualität, die das Pfand haben muss, ist typischerweise eine ziemlich hohe. Ja, also weiß ich, wenn jetzt irgendein Penner vom Marienplatz in Ravensburg reingehen würde zur Sparkasse Ravensburg und sagen würde, da ist eine Schuldverschreibung von mir, gut, käme ich wieder ins Chefkäme oder so, ja, dann würde die erstens natürlich die Sparkasse Ravensburg sagen, machen wir nicht. Aber zweitens würde natürlich jede andere Geschäftsbank oder auch die Zentralbank sagen, sind wir blöd und nehmen sowas als Sicherheit an, nie und nimmer. Ja. Und da gibt es jetzt ein bisschen Zoff, ja, wenn man so sich umhört bei den Euroskeptikern, die sagen zum Beispiel, dass die EZB zu viele Pfänder angenommen hat, die nicht einwandfrei sind. Ja, zum Beispiel griechische Staatsanleihen. Sagt jeder, uiuiui, weißt ja nicht, wie lange die Griechen noch zahlen können, oder italienische Staatsanleihen, ja, haben die schon mal was von Sparen gehört, und so weiter und so fort, ja. Hingegen deutsche Staatsanleihen, da sagt man, ja, ist ja kein Problem, die Deutschen haben noch immer gezahlt, ja. Das ist also immer so eine Diskussion, ist das Pfand gut, taugt es, welche Qualität hat das? Und da ist es dann auch manchmal so, dass man sagt, naja, wenn das Pfand jetzt nicht erste Sahne ist, dann kriegst du halt nicht den gleichen Betrag geliehen im Gegenzug für das Pfand, als wie wenn es der erste Sahne Sicherheit stellst. Ja, also für eine Anleihe von der Bundesrepublik Deutschland kriegst du vielleicht 90-95% des Betrages als Geld geliehen. Für eine Anleihe von Griechenland kriegst du vielleicht nur 70% des Betrages geliehen. Das kann also schwanken und je besser die Sicherheit, desto einen höheren Prozentsatz des Sicherheitenwertes kann man bekommen als Geld. Wir wissen auch, dass wenn man zum Beispiel Anleihen als Sicherheit nimmt, dass der Kurs dieser Anleihen schwankt. Das haben wir im letzten Kapitel festgestellt, als wir da diesen Exkurs gemacht haben über Schuldverschreibungen, dass diese Anleihenkurse sich anpassen, je nachdem wie sich der Marktzins verändert. Das heißt, der Wert der Anleihen für denjenigen, der das als Pfand annimmt und dafür Geld rausrückt, der Wert dieser Anleihen, der kann schwanken. Deswegen wird im Normalfall derjenige, der dieses Pfandsicherheit annimmt, nie 100% des aktuellen Wertes ausbezahlen, weil er sagt, das kann ja noch weiter runtergehen, der Wert, und deswegen gebe ich dir nicht 100%. Ja, wenn eine Sicherheit an Wert verliert, das können wir hier mal durchspielen. Ja, wir haben ein Fremdkapital, das unsere Geschäftsbank angeschaut hat, sich zusammengesammelt hat, einmal von anderen Geschäftsbanken und der Zentralbank, einmal von Kunden und dann hat sie ihr Eigenkapital. Das ist also das Geldvolumen, das die Geschäftsbank auf der Passivseite hat und das sie herleihen kann. Ja, ist jetzt von mir ein bisschen blöd, dass ich das links hingeschrieben habe. Wäre vielleicht vernünftiger, wenn ich es rechts hingeschrieben hätte. Aber ich hoffe, ihr seid soweit gut im Spiegellesen. So, und dieses Geld kann sie also maximal verleihen. Mehr kann sie nicht verleihen, weil mehr hat sie nicht. Von dem Geld, das sie verleiht, muss ein bestimmter Teil Eigenkapital sein, der Rest darf Fremdkapital sein, aus diesen beiden Quellen hier. Und wenn jetzt eine Sicherheit, die sie einer Geschäftsbank oder der Zentralbank gegeben hat, um sich Geld zu beschaffen, wenn die jetzt weniger wert wird, dann kriegt sie natürlich auch weniger Fremdkapital von denen. Und das heißt, dass diese Geschäftsbank auch weniger Geld verleihen kann. Das können wir mal kurz simulieren. Wir haben also einmal hier diesen schrumpfenden Wert der Sicherheit. Ja, ich zeige es nochmal eben. Die Sicherheit schrumpft und dann im nächsten Schritt schrumpft das Kreditvolumen, das vergeben werden kann, weil die Geschäftsbank nicht mehr so viel Fremdkapital einsammeln kann, wenn diese potenziellen Sicherheiten weniger wert sind. Warum kann so eine Sicherheit weniger wert werden? Das eine ist die Zinsentwicklung. Typischerweise, wenn die Zinsen ansteigen, dann verlieren diese Wertpapiere an Wert. Ja, da geht der Kurs nach unten, wenn die Marktzinsen ansteigen. Das andere ist, es kann auch sein, dass es Abschreibungen gibt auf die Wertpapiere. Zum Beispiel, wenn sich herausstellen sollte, Frankreich im Moment Kreditrating 2a, also nicht ganz so gut wie Deutschland, aber auch noch ziemlich gut. Wenn Frankreich zum Beispiel runtergestuft würde im Rating auf 3b, dann würde das bedeuten, dass der Wertpapierkurs für französische Anleihen nach unten geht, dass also ein höherer Zinsbetrag bezahlt werden muss, damit die Leute das noch eine attraktive Geldanlage finden. Und dann würde man bei den Banken, die französische Staatsanleihen haben, das durch eine Wertberichtigung abbilden, dass die an Wert verloren haben, diese französischen Staatsanleihen.